Hallo ihr Lieben, euer Ultak vom Spielemagazin. Heute mit Podcast Nr. 27. Hallo, hallo und willkommen auch an meine Mittalker. Hi Franzi.
Juhu.
Hallo Gabriel.
Hi.
Und moin Manuel.
Hu. Hallo.
Ja, heute einmal lustige Themen wieder für euch am Start und wir fangen auch gleich an mit Assassin's Creed 3. Da hat die Franzi nämlich ein bisschen Material zugesammelt. Erzähl uns doch bitte etwas über Assassin's Creed 3.
Ja, ich im Moment die Ezio-Trilogie wieder durch. Hänge jetzt gerade am Anfang Brotherhood und da habe ich mir gedacht, ich könnte euch doch mal ein bisschen was über Assassin's Creed 3 erzählen. Das kommt ja dann Ende Oktober, 31. Oktober. Halloween. Ja, das Spiel des amerikanischen Bürgerkriegs. 1753 und 1783. Der Held diesmal der Halbindianer Connor. Und bei den Indianern heißt er Radun Hagaido. Das kommt daher, der Vater ist ein britischer Soldat und die Mutter ist eine indianische Ureinwohnerin. Zum Spielbeginn spielt man so ein bisschen die Kindheit von der, die halt bei den Indianern miterlebt. Dann kommen Siedler und die machen halt, die Indianerstamm machen die halt kaputt. Das Dorf der Mohawk, er halt wohnt, wird niedergebrannt. Und dann hat der voll Bock auf Rache. Ja, geht, also das ist so das, was von der Story bisher mir jetzt bekannt war, was ich jetzt rausgefunden habe. Ubisoft verspricht halt eine komplett frei begehbare Wildnis, in der man sich dann auch einmal herumtollen kann und wild jagen kann, von dem man dann das Fleisch und die Pelze wieder verkaufen kann, in den Siedlungen, die man da findet. Und davon in diesen verschiedenen Siedlungen sind dann Händler oder von Bewohner und von den Bewohnern Nebenquests oder man halt auch die Charaktere für die nächste Hauptquest. Ist diesmal nicht an Kirchen oder an hohen Hauswänden, es ist meistens diesmal an den Felswänden. Es gibt natürlich auch Städte, werden Boston und New York drin sein. Was ich ganz witzig fand, man kann sich in diesen Missionen in Gläsern verstecken, also man hat dann so, dass man halt, man duckt sich dann, wird halt nicht erkannt, das hat mir jetzt teilweise bei den anderen ein bisschen gefehlt, das fand ich immer, das wäre ganz nützlich gewesen ab und zu mal. Beim Kampfsystem hat es angeblich nicht viel verändert. Die Animationen sind zwar neu von Connor, aber es ist immer noch Assassin's Creed-like. Man hat jetzt neue Waffen, zum Beispiel den Bogen oder einen Tomahawk oder eine Einschusspistole. Aber es gibt dann etwas komplett Neues, und zwar die Seeschlachten, wo ich mich persönlich besonders drauf freue. Man kann so ein komplettes Schiff komplett selbst steuern, die Kanonen bedienen, und das Wetter ändert sich halt auch und somit auch dann die Bedingungen auf See. Also es wird zum Beispiel das Meer wird rougher und da freue ich mich echt voll drauf.
Tut mir leid.
Liebe Zuhörer, das war ein Motorrad im Wohnzimmer.
Genau.
Ja, das war der Ferrari vor der Tür.
Und zum Einsatz kommt diesmal eine neue Version der Anvil Engine. Die ist der Entwickler angeblich erlaubt, tausende von Figuren blutigen Schlachten darstellen zu können. Und der Detailgrad der Gesichter der Beteiligten soll auch nicht darunter leiden. Die haben, was ich jetzt gesehen habe, die haben halt die Bewohner von Städten halt auch ein bisschen spezialisiert, dass man die helfen einem zum Beispiel bei Missionen, lenken die Leute ab und sowas, also ohne dass man die dafür bezahlt ist, jetzt in den ganzen anderen Sachen war. Berühmte Charaktere der Epoche, da wird man auf George Washington treffen, Benjamin Franklin und Charles Lee. Man ist halt in Boston und in New York, da ist man ein bisschen drin rum. Und man wird auch Zeugen dieser Ereignisse, wie zum Beispiel von dem großen Feuer in New York. Und ja, die Hintergrundgeschichte allerdings weiterhin der Kampf zwischen den Templern und der Assassinen sein. Und da wird es Vertreter sowohl bei den Briten als auch bei den Amerikanern geben. Es wird bei den Amerikanern sowohl Templer als auch Assassinen geben und bei den Amerikanern genau das gleiche. Die Spielwelt soll ungefähr fünfmal so groß sein wie Assassin's Creed Brotherhood. Habe ich jetzt noch keinen Faktor, weil ich gerade mit Brotherhood erst angefangen habe. Es ist mal was anderes als dieses südländische Flair. Also man hat ja mehr entweder erst diesen arabischen Flair durch Altair oder halt diesen südländischen Flair mit Ezio. Und es ist immer, also es ist, ich habe jetzt die Videos gesehen und ich finde, es ist, die Stimmung ist ganz anders. Und, die Connor sieht auch nicht mehr wirklich aus wie Altair und Ezio. Also, und er hat auch jetzt, also ich habe die Narbe am Mund noch nicht erkennen. Ich hoffe, dass da dieses Easter Egg noch mit reinkommt. Ja, und das Ganze, dass er halt nicht aussieht wie Altair und Ezio und das auch nicht in diesem südländischen Gegend spielt, könnte es zu einem komplett anderen Spielgefühl machen. Zwar von der Stimmung her hat es mich jetzt zum Beispiel an Red Dead Redemption erinnert. Ich weiß noch einfach so von dieser Gegend, von dem, wie das aufgebaut war und ja, und was ich. Der Render-Trailer ist auch recht geil mit diesem Weißkopfadler. Da passt noch Musik dazu. Aber die Stimmung gefällt mir echt super gut. Es ist, wie gesagt, mal was komplett anderes. Und auch, dass die Animationen komplett nicht von Ezio oder Altair übernommen wurden, dass Connor halt komplett neue Animationen bekommen hat. Das, denke ich, ist ein großer Pluspunkt, weil es war halt dann doch irgendwann auch ausgelutscht. Und es könnte echt super werden. Also ich bin sehr gespannt, ich freue mich auch drauf. Ich bin jetzt auch richtig im Fieber, deswegen ich mache die anderen Teile jetzt durch. Und ja.
Wie sieht es denn mit Bewaffnung eigentlich aus bei dem neuen Spiel? Hat man jetzt dann auch so typisch mit Tomahawks dann unterwegs, auch vielleicht mit Musketen und mit so Steinschlosspistolen?
Ja, also man kann halt die Musketen von diesen Ständen, die da immer stehen, vor Galeeren oder sowas, nimmt man die und dann kann man die halt auch benutzen. Man steckt die dann zum Beispiel in einen von diesen Rotröcken rein und schießt dann dadurch, also im Prinzip durch den anderen, auf einen anderen Gegner durch. Das fand ich ganz witzig. Also man kann die im Prinzip, wie man auch in Assassin's Creed 2 schon die ganzen Säbel aufheben konnte von anderen, kann man da auch die Musketen aufheben und die dann auch wirklich so benutzen. Und man, also Connor hat auch diese Einschusspistole, die man kennt, wo er dann ewig nachladen muss. Genau, aus dieser Epoche kennt. Und der Bogen, Tomahawker, er kämpft präferiert mit zwei Waffen, also mit Tomahawk und Messer. Aber man kann halt auch, wie gesagt, wechseln. Mit dem Bogen irgendwelche Leute. Ganz gut aus. Also ich bin sehr, sehr gespannt.
Wird auch ein bisschen die Geschichte außerhalb weitererzählt, also nicht, was jetzt so praktisch, wenn man praktisch ins Computerprogramm reingeht und man läuft dann halt wieder rum und kriegt dann wieder die Anweisung von außen, wie geht's denn außerhalb weiter? Weiß man da also schon
bei
was?
Desmond, beim Desmond?
Genau.
Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Habe ich doch nichts finden können. Ich habe explizit nach Story und das, wie gesagt, das mit seinem Stamm und dass das Dorf überfallen wird, das war das Einzige, was ich gefunden habe. Da komme ich leider nicht in Erfahrung. Vielleicht hat ja irgendjemand anders mal eine Idee. Kommentaren oder so. Was dann?
Okay, aber wie passt das jetzt so ein bisschen wieder? Wo wird der Bogen gespannt? Was ist denn so das, was derjenige jetzt finden muss, was einen in der Geschichte weiterbringt? Wo wieder so ein Bezug wieder zu den anderen Teilen? Weil man hat ja immer in Assassin's Creed 1 zu 2 und dann wieder weiter immer so einen Bezug gehabt, wo immer so ein Verweis immer auf diese vorfährigen Assassinen war.
Ja, ich habe halt Revelations gespielt. Ich weiß nicht, wo Revelations aufhört. Und wie gesagt, also die von den Videos haben jetzt von Desmond gar nichts gesehen. Und auch von dem, was halt außerhalb von dem Animus passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe nichts gefunden in all den News-Seiten, wo war, hieß es immer nur Connor. Nicht Desmond.
Wann kommt das Spiel nochmal raus?
31. Oktober.
Meinst du, auf der Gamescom zeigen dazu?
Ich glaube, du bist ja einer der wenigen, die da ist, ne? Die da sind. Also ich hoffe, dass es ist.
Ich gehe davon aus. Schon. Ja. Assassin's Creed wurde ja immer auf der Gamescom mal was gezeigt, egal von welchem Teil.
Ist ja auch ein Flaggschiff inzwischen.
Ja, es ist ja eben jetzt wie schon alle Jahre wieder kommt Call of Duty, alle Jahre wieder kommt ein Assassin's Creed Spiel.
Ja.
Ist mittlerweile auch schon eingefahrene Schienen.
Ja, und ein Film kommt, ne?
Ja, mit Michael Fox.
Michael, ja genau.
Also toller, ja.
Super, ja.
Ja, finde ich auch ganz gut. Genau. Der Film ist schon lange, aber jetzt halt Michael Fassbender, der ist halt auch teilweise Produkt und halt auch Hauptdarsteller.
Ja. Kann gut werden.
Denke ich auch. Also es ist vielversprechend. Ich hoffe nicht, dass es schlecht wird. Also wirklich. Weil
man kann so viel rausholen aus der Story halt. Filmmäßig. Das ist so
ja,
gut.
Man, die Story hat halt viel Potenzial, man. Das ist eigentlich auch eine filmwürdige Story, definitiv.
Ja, Franchising.
Auf jeden Fall. Ausschlachten geht nicht mehr. Aber gut ausschlachten. Muss ich ausschlachten, heißt ja nicht, dass es schlecht dann ist.
Gerade eben, wo du gesagt hast, so amerikanischer Bürgerkrieg, Unabhängigkeitskrieg, hey, da ist mir sofort irgendwie wieder hier der Patriot mit Mel Gibson gerade in den Kopf gekommen, ey, wieder mit seinen zwei Tomahawks übers Schlachtfeld flitzt.
Oder der mit dem Wolf tanzt.
Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so. Eher, wirklich eher hier so der Patriot, hey, mit der Typ, wo hier Mel Gibson mit Schaum vom Mund dann hier in die Schlacht rennt und mit zwei Tomahawks sich da durch die Menschen durchmetzelt.
Kavlare!
Kavlar!
Ah ne, das war Braveheart.
Ja, da war es Zweihänder.
Ist ja auch mal Gibson. Das ist das Gleiche.
Na, beim Ende ist er angemalt.
Fackelturm.
Bitte was?
Ja. Ich sage, beim einen ist er angemalt. Der Braveheart.
Ja, okay, bei Riot hat er eigentlich nur Blut im Gesicht. Also das ist auch eigentlich schon Kriegsbemalung.
Zählt auch als Bemalung. Blau auf Rot. Blau auf Rot.
Wollte ich gerade sagen, jetzt habe ich ja vergessen. Wäre zu alt.
Ich komme das wieder. Gut, hätten wir noch zu Assassin's Creed 3?
Ich habe meine ganze Seite vorgelesen.
Tja, dann vielen Dank, Frank, für die Info. Und dann gehen wir weiter zum Thema von Manuel. Der hat sich in letzter Zeit sehr intensiv mit Arma 2 beschäftigt, aber nicht mit dem Hauptspiel, sondern mit einer lustigen Mod, die wirklich so als Kaufempfehlung für das Spiel ist, nämlich DayZ oder DayZ. Ja.
Ist ja im Prinzip eher andersrum. Die Leute kaufen sich Arma 2 wegen der Mod. Also ich kenne kaum einen, der an Arma 2 ein gutes Wort gefunden hat, dass es so unglaublich realistisch ist. Und im Prinzip kaufen sich heute nur noch Arma 2, weil sie DayZ oder DayZ zocken wollen. Worum geht DayZ? DayZ, das Z steht für Zombie, natürlich, Brains. Es geht im Prinzip darum, man muss überleben. Und zwar auf einer ziemlich Hardcore-Basis. Man startet zu Beginn, weil nur noch mit einer Taschenlampe, einem also eine Bandage und einem Rucksack, ich glaube, das war's. Und versuchen, die nächsten Tage zu überleben. Es gibt auf der DayZ Modpage des Leaderboards, wer bis jetzt überlebt hat und so weiter. Aber das ist halt nicht so einfach. Die Zombies, ja, die bringen einen sehr schnell. Also man fängt sehr früh an zu bluten oder bricht sich. Allein mit dem Zusammenstoß mit Zombies bricht man sich schon Arm und Beine und muss dann per Infusion wieder aufgepäppelt werden oder man verblutet halt und stirbt. Dazu kommt, dass man so gut wie keinem Spieler, der nicht mit einem selbst mitspielt, trauen kann. Also das sind meistens so, wie viel waren es? 64er Server, also 64 Spieler Server. Und es ist wirklich so, jeder Spieler, dem du über den Weg läufst, ist ein potenzieller Killer, weil man findet auf der ganzen Map eine riesige Map, eine, die in Russland angesiedelt ist, und man findet dort sehr viel Loot von taktischen Karten, Tarnanzügen, gute Waffen, super gute Waffen, Nachtsichtgeräte, Ferngläser, Jägermesser, Streichhölzer, Essen, Trinken. Also man findet da jede Menge Loot, aber das Problem ist, dieser Loot ist begrenzt. Für jeden Server-Neustart kommt nur einmal an jedem Spawnpunkt was Neues. Und deswegen versucht man natürlich so viel wie möglich davon zu bekommen, weil man muss über den Tag essen, man muss auch über den Tag was trinken, sonst verhungert man oder verdurstet. Und in dem Sinne ist halt Spieler, der einem über den Weg läuft, ein potenzieller Futterlieferant. Knallt ihn ab, seinen Rucksack durchsuchen und dann hat man wieder neues Essen. Oder eine bessere Waffe oder Munition, die auch sehr knapp ist. Ist natürlich nicht das Spiel. Eigentlich sollten die Spieler zusammen spielen und versuchen, die Städte auszuräumen. Aber das ist alleine nicht wirklich einfach. Also man sollte, wenn man vorhat, DayZ zu spielen, sollte man sich irgendwo ein paar Leute suchen, das zusammenspielen. Weil alleine hat er wenig Überlebenschancen in dem Spiel. Ich habe jetzt, mein Charakter ist, glaube ich, den sechsten oder siebten Tag jetzt am Leben. So, Tage sind reale Tage. Server haben einen Tag-Nacht-Wechsel, der auch an die reale Zeit in dem Land, wo du spielst, angekoppelt sind. Wenn es draußen hell ist, ist es auch in DayZ hell. Wenn es draußen dunkel ist, siehst du nichts. Außer du hast eine Taschenlampe und ein Nachtgerät. Oder du spielst so lange in Einstellungen rum, bis das total überstrahltes, übersteuertes Bild von sich gibt. Wo war ich? Ich bin jetzt bei Tag 7 von meinem Spiel und ich muss sagen, ich habe noch nicht die Waffen gefunden. Wurde aber schon öfters von Waffen beschossen und die Dinger sind echt böse. Also Arma 2, wie am Anfang schon erwähnt, ein sehr realistisches Spiel und es ist auch wirklich sehr realitätsnah gehalten. Also Snipergewehre können auf einen Kilometer fast genau schießen, wenn man weiß, wie man damit schießen muss. Man braucht dazu noch den Empfangsmesser und so weiter und so fort. Also gerade das Schießen ist in Arma 2 sehr, sehr aufwendig und anstrengend. Man überlegt sich eh immer zweimal, ob man schießt oder ob man nicht schießt, wenn Zombies hier sind, weil jeder Schuss lockt die Zombies an. Es sei denn, man hat eine Schallgedämpfer, aber die sind sehr, sehr selten. Und Zombies sind halt wirklich noch sehr und sind auch ein bisschen unfair, schon sagen. Also wenn man in der Stadt und da ein bisschen unvorsichtig ist, hat man keinerlei Überlebenschance. Man wird sofort von Zombies erwischt oder wenn man zu laut und zu auffällig ist, schaltet einen irgendein Sniper aus dem Off raus und holt sich da seinem Tarnanzug das Zeug, was du fallen gelassen hast. Ja, generell ist mit diesen ganzen Bugs, die in der Mod noch vorhanden sind, sehr ärgerlich. Zum Beispiel, wenn man eine Waffe in einem Inventar hat und die ausgerüstet hat und findet eine bessere Waffe und tut die vorsichtig in sein Inventar rüberschieben, verschwindet die andere Waffe. Die buggt einfach weg. Keine Chance, diese Waffe wiederzufinden, ist weg, raus aus dem Spiel. Es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn bei der neuen Waffe keine Munition dabei lag. Dann ist man auf einmal mit einer super Waffe ausgestattet, aber die hat keine Munition. Auch generell die Inventarführung ist sehr umständlich. Alles muss mit Pfeilen gemacht werden. Es gibt kein Track and Drop oder so. Und Interaktion mit anderen Spielern ist sehr schwer. Da der Chat nur, ich meine, das letzte Mal waren es 50 Meter oder so. Also man kann auf einer Entfernung von 50 Metern miteinander reden. Alles andere wird einfach verschluckt vom Spiel. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Fahrzeuge zu reparieren, die auf der Map rumfahren. Also die dann auf der Map rumfahren können. Jedoch sind diese Fahrzeuge auch sehr vielen Bugs behaftet. Zum Beispiel ist, wenn man in einem Fahrzeug ausloggt, kann man sich nicht mehr einloggen und stirbt. Natürlich sehr ärgerlich, aber tja. Dafür sind so Fahrzeuge auch übermächtig.
Ich habe jetzt ungefähr in den letzten 5 Minuten 10-mal das Wort Bug gehört. Was macht diese Motivation aus, dieses Spiel dann zu spielen, wenn das einfach nur vor sich hin buggt?
Man muss einfach sagen, DayZ ist halt noch eine Alpha. Ist genauso damals, Minecraft wurde auch total verbuggt im Multiplayer gezockt, ohne Ende. Man sieht, was jetzt aus Minecraft geworden ist. Es ist eines der meistgespielten Spiele auf der Welt. Und DayZ, es hat wirklich noch diesen Survival-Faktor, den alle anderen Zombie-Spiele nicht so wirklich treffen. Selbst wenn du allein spielst, die ersten beiden Tage war ich allein unterwegs. Und es ist einfach, du läufst durch den Wald, dann siehst du am Horizont, unten ist eine Stadt oder da hinten ist eine Ruine. Dann holst du deine Karte raus, erstmal, was könnte in der Nähe sein? Ist da irgendwo ein Hochstand, wo ein Sniper drauf liegen könnte? Oder ist in der Stadt, wo du jetzt hingehst, ist da ein Krankenhaus, da könntest du Epipens oder Blut Bloodbag finden, damit du dich dann wieder aufrappeln kannst. Oder einfach nur die Suche nach Essen und Trinken. Das motiviert so extrem zum Weiterspielen und auch Gefahren einzugehen. Nur um jetzt ein Haus zu kommen, wo zwei Zombies davor stehen, muss man ja nicht gerade die Zombies erschießen. Man kann ja auch Solid Snake-mäßig außen schleichen und halt gebückt oder kriechend in das Haus eindringen, um dann drin zu gucken, ist da jetzt eine Dose mit Sardellen oder ist da Ravioli oder sonst irgendwas. Dieses Survival macht riesig Spaß und man hat wirklich immer das Gefühl, du könntest jede Sekunde sterben. Also selbst High-End-Spieler, die das Spiel in ihren Superwaffen und Tarnanzügen spielen, haben immer Gefahr, dass auf einmal hinter ein Zombie steht, ein Zombie gespawnt ist, oder dass ein anderer Spieler dir nur einen Headshot gibt. Das ist sofortiger Tod. Man kann nicht in dem Spiel sicheren Fußes wohin gehen. Dieser Nervenkitzel, das ist echt der Hammer. Das macht richtig Spaß. Wenn man dann noch zu zweit ist, zu dritt, macht das noch mehr Spaß, weil man gegenseitig den Rücken decken kann und alles. Ab so vier bis mehr ist wieder dieser, ja, dann gehört einem quasi der Server. Also,
man muss sich auch erstmal finden, auch wenn man so viel spielt.
Ja, das mit dem Finden ist nicht so schwer. Karten aus dem Off und an jeder, also Karten Browser, den man dann öffnet, klar, und wo man dann gucken kann, wo man gerade ist. Und wenn man weiß, wie man läuft, ist man auch einigermaßen sicher vor anderen Spielern. Aber man ist so sicher, dass man wirklich sagen, okay, ich bin jetzt in, keine Ahnung, Novosibirsk, bin ich gespawnt, ich muss jetzt hoch nach zum Nordwest-Airfield. Ich bin dann mal in 5 Minuten da. Dauert dann wirklich eine Stunde, bis man da rüber gelaufen ist. Und währenddessen kommt man an diversen Gebäuden vorbei, Farmen, Stadtteilen, die halt wirklich voll mit potenziellem guten Loot sind, aber auch gleichzeitig voll mit riesigen Gefahren. Und da man versucht halt immer da so ein bisschen dran vorbei zu schlittern und zu sehen, ach, liegt da vielleicht doch was? Und die anderen, die können ja oben im Nordwest-Airfield weitersuchen. Ich gucke jetzt hier erstmal. Das. Wie gesagt, also es ist eine riesige Innovationsblase, sagen wir mal, die jedes Mal mit einem Respawn beginnt.
Wie groß ist jetzt eigentlich? Ich habe jetzt 1000 verschiedene Sachen gehört. Ist es jetzt 250 Kilometer lang oder? Also ich weiß
nicht. Nee, also das. Karte an sich. Gute Frage. Also wenn ich jetzt DayZ Map nochmal google.
Also es hieß irgendwie 25 Quadratkilometer, aber wie viel ist das jetzt?
Das kommt ungefähr hin.
Ja, ich habe
also das Spiel gelesen,
aber wie viel ist das? Ist das jetzt 25 lang, 25 lang? Oder ist es, also 25 lang, 25 breit? Oder ist das 5 breit? 5 lang, 5 breit? Ich bin ein Mathe, ich habe keine Ahnung.
Ja, dann ist es 5 breit und 5 lang.
Ja, ne?
Ist aber gut. Ein bisschen wenig. Also ich, ja. Obwohl, gibt bestimmt eine Karte, wo ein Maßstab dabei ist, aber ich meine, das sind halt, ist trotzdem ein Spiel. Also man merkt diese Kilometer nur an der Zeit, die man braucht, um von A nach B zu laufen, da man nicht weiß, wie schnell man läuft.
Das ist trotzdem ewig greitend, wenn man
sich mal ja, überlegt. Ja, es kommt Skyrim oder so dran, klar. Aber, ja, aber dafür
ist scheißegal, muss
es
ja auch
nicht. Dafür ist es ja auch eine Mod.
Erstens das und zweitens ist das auch gar nicht, glaube ich, das Ziel von dem Spiel, groß zu sein, also eine große Map zu haben. Ich weiß es nicht, also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe nur Videos geguckt, weil ich im Moment ein bisschen Kohle lohne. Da geht es eigentlich, weiß ich nicht, eigentlich über das Überleben und über den Spaß, den man zusammen hat, wenn man zusammenspielt oder halt auch nicht das Wissen und man ist halt auch irgendwie nicht sauer, wenn man verliert oder sowas. Also da geht es ja wirklich nur um Spielspaß und nicht ums gute Aussehen oder sowas, deswegen.
Also man ist schon sauer, wenn abgeschossen wird. Also ich komme jetzt an diese Grenze von Tagen, die man überlebt, wo man echt denkt, wenn jetzt abgeknallt wird, das wird echt ärgerlich.
Aber bleibt nichts übrig, musst du halt neu bauen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du läufst so echt seit 7 Tagen, läufst du echt durch den Wald durch und auf einmal schießt dir einer in die Eier und du schreist dann noch so, ey Arschloch, was soll das? Und der hört dich dann nicht mal, weil er einen Kilometer weiter liegt und dann drückt er halt nochmal drauf und dann fällst du nicht zusammen und läuft dann hin und oh, eine Dose Ravioli, schick, dafür habe ich einen Menschen umgebracht, yes.
Ja, es sind halt so Sachen, es ist auch, zum Beispiel gibt es einen bösen Bug und ist das, ja, Bug nicht, aber es nennt sich Server-Hopping. Man geht einfach auf leichten oder regulären Servern, geht man an spezielle Orte, wo guter Loot liegt, und dann wechselt man den Server. Weil du kannst immer davon gehen, dass zum Beispiel an Airfields oder so, dass da irgendwo Spieler sind, die gutes Loot haben. Wenn du dann irgendwo einfach so aufpoppst, mit deiner Waffe in der Hand schon, siehst einen Spieler, der im Rücken zu dir steht, knallst du den ab, gehst von hinten an den dran, holst dir das Loot. Weil auf allen Servern hast du einen und denselben Charakter. Alles Loot, was du in der Hand hast, hast du auf jedem Server, den es für DayZ gibt. Das ist so ein riesiges Manko, wo ich finde, das kann einen Spielspaß dann doch ziemlich verderben. Weil man kann dann seinen Spielcharakter, so wie man eine reine Waffe hat, kann man den sauschnell mit saugutem Loot versehen. Das ist nicht der Sinn des Spiels. Man soll wirklich versuchen, von der Taschenlampe zum Maschinengewehr oder so zu skillen, muss ich jetzt.
Oh, gibt's nee, da nicht irgendwie... Der Sinn ist doch eigentlich zu überleben halt und Verbündete zu schaffen, um wirklich eine Zombie-Apokalypse halt wirklich mal durchzuspielen. Weißt du nicht, dass du der Übermensch bist, der halt überall durchkommt und so mit deinem Team, sondern wirklich versuchen zu überleben. Weil genau sowas würde passieren, dass sich Menschen gegenseitig für Essen dann töten.
Ja, genau das ist ja das Schöne dran. Das ist wie ein riesiges soziales Experiment irgendwie. Ja. Weil du findest keinen Server, auf dem keine Mörder rumlaufen.
Ja. Musst du doch selber auch machen.
Ja, ich habe momentan das noch keinen umgebracht. Von daher ist meine Weste noch weiß.
Aber ich bitte alle erschießen. Scheiß drauf, hallo? In einem Zombie-Apokalypse geht es um das eigene Überleben. Und wenn ich Leute anlügen müsste, um das wird doch nur was Minderwurst.
Das wäre so meine Frage gewesen, ob da nicht irgendjemand irgendwie gleich hier so rumrennt und einfach nur rum die TS-Daten irgendwie rumschreit, dass man irgendwie alle in den TS reinbekommt und dann halt sagt, okay, wir sammeln uns jetzt alle da und dann laufen wir alle los und treten den Zombies in die Eier, ey, so lange bis sie
kosten. Da kannst du deinen Leuten nicht vertrauen, oder?
Du hast sehr oft halt Clans, die auf Server rumlaufen. Das sind dann so 5 bis 30 Mann, die auf einem Server rumchillen, muss man schon sagen. Und die gehen dann einfach eine Stadt sauber machen. Da sitzt dann in jedem Gebäude dann einer und tut die spawnenden Zombies abknallen. Oder ja, und so.
Oh, geil.
Sterben dann kleineren Spielern wieder den Spaß, weil du kommst in so eine Stadt so nicht rein. Das kannst du sowas von vergessen. Selbst wenn derjenige stirbt, da hat irgendeiner von dem Clan hat ein Auto im Hintergrund oder den Helikopter haben sie repariert und die holen den sofort ab und geben dem sein Loot wieder. Also das ist dann
ja, auch über. Stehende Scheiße, das stimmt.
Also du hast dann echt keine Chance, solche Leute überhaupt mal zu ärgern, weil die ärgern dich. Du musst dich quasi gehen.
Turmbombe irgendwo.
Nee, sowas gibt's nicht. Also Handgranaten und Smoke Grenades und sowas. Aber es gibt keinerlei Massenfetzwaffen oder wirkliche Überwaffen. Also die beste Waffe, die es ist dadurch gut, dass sie leise ist. Durchschlagskräftig.
Die Armbrust?
Die Armbrust ist ziemlich schlecht, weil für jeden Schuss brauchst du einen eigenen Inventarplatz.
Ja, das stimmt. Ja, du kannst die ja wieder rausnehmen. Du kannst die, Falle ja rausnehmen wieder. Ne?
Die backen eher. Wenn du einen Pfeil mal in einem Pump geschossen hast, den findest du nicht wieder.
Ja gut, aber wenn du den jetzt in einen Zombie in den Kopf schießt zum Beispiel, kann man den ja wieder rausziehen.
Versuch das erstmal. Wie gesagt, das Schießen...
Da machen die Leute das. Wie gesagt, ich habe nicht gespielt, du hast mehr Ahnung als ich, aber...
Ja, die Ahnung habe ich auch noch nicht. DayZ ist, was Schießen angeht, echt schwer. Also selbst mit einer vollautomatischen Waffe ist es schwer, Zombie unter Heck überhaupt zu treffen. April, du wolltest noch?
Was ich interessant finde, ist, dass der Typ, der die Mod gebaut hat, der hat die ja einfach so halt für sich halt gebaut. Ne? Er hat sich Arma genommen und hat halt dann rumgemoddet. Der arbeitet für den Publisher. Der wurde sofort eingekauft dafür und.
Ja, ich habe jetzt. Der hat letztens mit Total Biscuit zusammen. Hatten die ein kleines Display mit Fragen und so gemacht. Und da hat er auch gemeint, dass sie wohl für Arma 3 modifiziert wird und da dann offiziell eingebaut wird. Was ich sehr schade fände, weil dann müsste ich mir schon das Spiel kaufen. Und das sollte schon eine Modifikation bleiben. Also es muss jetzt nicht unbedingt kommerziell werden, so wie Portal oder so.
Wird aber werden.
Aber wann kommt denn Arma 3 raus? Ja.
Keine Ahnung, aber wenn er echt an der Portierung arbeitet, wird halt der Support für das Arma 2 DLC sehr schnell eingestellt werden, denke ich mal.
Ja, aber man hat dann halt auch das auf dem Bug-Free-Game und da hätte ich schon Bock drauf.
Hey, wir reden von Arma. Du weißt das Spiel, was sie damals total verbuggt auf den Markt geworfen haben und erst per Patches einigermaßen zugebracht haben. Also
ja, gut, das passiert ja bei fast bei jedem Spiel zurzeit, weil einfach die Entwickler zu wenig dran arbeiten oder zu kurz. Hauptsache das Spiel wird rausgeblasen, ist ein Name dahinter und gut ist, hast du.
Ja, das ist teilweise, weil die auch halt nicht wirklich viel. Die arbeiten da zwar dran, aber man nicht wirklich viel Zeit daran zu arbeiten. Das war jetzt zum Beispiel bei den ganzen Rockstar-Games auch so ein Skandal, in Anführungszeichen, dass die Leute da keine Zeit für ihr Privatleben und sowas, und dass die Frauen sich da, die Rockstar-Frauen sich dann da, die Frauen von den Softwareentwicklern da so beschwert haben.
Ja.
Das ist ganz normal, dass es rauskommt und es dann in der ersten Woche noch ein Patch gibt.
Das ist aber überall so, oder? Das ist übelst nervig, dass du ein Spiel kaufst, du bezahlst dafür, was ich, 60, 70 Euro. Und dann ist es verbuggt. Das war bei Battlefield ja am Anfang auch so, bei Battlefield 3. Das ist schrecklich.
Ja. Und dann kannst du noch nicht mal spielen, wann du willst. Weil die so ein scheiß Programm haben, was dahinter im Hintergrund laufen muss.
Weil die Server gestört sind.
Wie Origin.
Meinte jetzt Origin oder Uplay oder Steam ist noch cool. Steam funktioniert ja wenigstens noch, ja. Aber ich hänge jetzt die ganze Zeit hier rum. Ich würde gerne Brotherhood spielen. Geht nicht, weil Uplay down ist für den ganzen Tag.
Okay.
Kann ich kotzen. Ich bezahle für ein Spiel. Dann will ich ein Spiel haben.
Bei sowas ist dann auch immer die Frage, was passiert, wenn die Server nicht mehr anmachen.
Ja.
Das ist ja bei alten MMORPGs so, wo du Geld für bezahlt hast, dass du das Spiel hast, und dann wurde irgendwann entschieden, das spielen zu wenige Leute, die Server werden abgeschaltet.
Ja, das ist genauso.
Und da das nicht Open Source gestellt wird, hast du dann ein Problem, dass du das Spiel nicht mehr spielen kannst. Du hast quasi Geld investiert, monatlich investiert, um ein Spiel zu spielen, und dann wird das Spiel nicht mehr supported und du kannst es nicht mehr spielen. Du hast mehrere hundert Euro in irgendwas reingesteckt. Stellt euch mal vor, World of Warcraft geht offline. Für Milliarden Euro in nichts investiert wurde.
Aber das wird nicht passieren.
Und wann passiert das? Kannst davon ausgehen, dass World of Warcraft nicht immer läuft.
Oh, so mal ab.
Die Soap unter den Online.
Ultima Online läuft sogar heute noch und das Spiel ist aus den 90ern. Also da gibt es immer noch irgendwelche Leute, die...
Ja, Fanbase. Fanleute.
Ja, und so wird es auch später werden. Da wird es bestimmt irgendwelche Leute geben, die das dann hosten werden.
Ja, aber Beispiel, wie hieß das? Tabula Rasa. Da wurde Code nicht Open Source gestellt. Und die verfolgen selbst jetzt jegliche Leute, die Server da online stellen. Eine Frechheit hoch 10. Die tun die Server nicht mehr selbst warten. Haben ihre Server abgeschaltet, verbieten anderen Leuten, private Server aufzusetzen dafür. Und Frechheit, finde ich.
Gut, gehen wir mal von der interessanten Mod. Erstmal vielen Dank für die sehr ausführliche Beschreibung der Mod. Zu einem, ja, sagen wir mal, anderen Genre.
Dem Genre überhaupt.
Ja. Dem Genre der Strategiespiele. Vor ein paar Wochen war auf der Facebook-Seite von Total War eine Abfrage, wo die Total War-Macher praktisch die Fans gefragt haben, was würdet ihr euch denn eigentlich für einen Total War als nächstes wünschen? Und die Meinungen waren eigentlich relativ, sagen wir mal, gemischt. Es gab sehr viele, die gesagt haben, boah, ich hätte ganz gerne eine Weiterführung von Empire, so praktisch von Ende Empire bis nach Erster Weltkrieg. Das wäre mal voll cool und mit Panzern und Flugzeugen und gib ihm. Und eine sehr große Anzahl von Leuten, die gesagt haben, hey, mach doch bitte Rome 2, The Total War. Das würden wir jetzt voll gern mal spielen. Mit der Grafik von Shogun oder noch einer geileren Grafik wollen wir Rome spielen. Und siehe da, dann eine Woche später, meine ich sogar, wurde es dann auch announced, hey, wir machen Rome 2. Und die Nachricht hat sehr viel für Applaus gesorgt, würde ich mal sagen, im Netz.
Jeden Fall.
Ey, ich hab Rome 1 wirklich bis zur Vergasung gespielt. Also eigentlich jedes Total War Spiel, das rauskommt, zocke ich mit einer Leidenschaft, weil es einfach nur geil ist. Und jetzt wird praktisch dieses ultimative Rome wieder neu aufgelegt. Und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Game. Zwar dauert es jetzt noch ein ganzes Jahr, bis es rauskommt, also 2013 wollen sie es wohl auf den Markt bringen. Aber hallo, es ist Rome, verdammt.
Ja, ich finde es auch so super, weil ich habe damals schon das erste Shogun gespielt, also den Urvater der Total War Serie, und im Prinzip hat sich nichts an dem Spielprinzip geändert. Und dann sieht man einfach, wie geil dieses Spielprinzip an sich ist. Du hast wirklich auch passiert, also im Prinzip ganz Pragmatisch gibt es ja nur die Strategiekarte geändert. Bei jedem neuen Teil gab es dann Einheiten und alles, aber das Einheitensystem war immer Schere, Stein, Papier. Und du hattest immer nur auf der Strategiekarte deine Wirtschaftsgebäude oder deine Rekrutierungsgebäude, die sich ändern. Oder irgendwie Einfluss jetzt in Shogun 2 so viel Aufsehen erregt hat. Aber es ist so super, dass dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip immer noch funktioniert nach so vielen Jahren und immer noch so viel Spaß macht. Ich hatte vor einem Jahr oder 3 Jahren hatte ich das erste Shogun nochmal angefangen zu zocken. Und bis auf der Grafik, weil da halt so 2D-Bitmaps über das Feld gelaufen sind, war das immer noch ein aktuelles und heute spielbares Spiel.
So ist es. Nur jetzt kommt noch eine neue Komponente dazu, weil sie werden echt einiges an den Karten, also gerade an den Strategiekarten, noch mehr feilen. Also nicht die große Übersichtskarte, sondern die Kämpfe werden an sich jetzt noch dynamischer werden. Denn es kommen sehr coole neue Ideen rein, die schon bei Shogun 2 angedeutet worden ist. Da war es ja ganz neu, wenn du hier Rise of the Samurai gespielt haben oder Fall of the Samurai besser gesagt gespielt hast, hast ja, wenn du ein Schiff in der Nähe hattest von einem Kriegsschauplatz oder von der Stadt, konntest du ja praktisch einen Artillerieschlag von See aus anfordern. Ja. Und jetzt kannst du das machen, dass du von der Seeseite her eine Stadt angreifen kannst. Das heißt, wenn du so Karthago angreifen willst, also genau an der Küste von Tunesien, steuerst du praktisch deine Flotte hin, vollgepackt mit Armeeeinheiten, dann greifen wirklich die Schiffe die Stadt an. Das heißt, die fahren an die Küste hin, Katapulte schießen auf die Mauern von den Schiffen aus und kleinere Boote bringen dann deine Truppen an Land. Und dann musst du halt
also aufpassen, Landungsszenarien.
Genau, richtiges Landungsszenario. Und du hast praktisch die Schiffe als deine Artillerie dabei. Und du kannst jetzt auch nicht mehr dieses, ich ziehe meine ganzen Truppen bei der Verteidigung mit an die in die Mitte von dem Ding rein, dass sich da praktisch meine ganze Feuerkraft versammeln, dass den Gegner praktisch die Mauern einreißen. Nein, du hast jetzt mehrere kleine Punkte, die du einnehmen musst. Und je mehr Punkte du einnimmst in der Stadt, desto schneller gehört die dir. Also man zieht das alles so ein bisschen auseinander und schafft viel mehr Scharmützel in der Stadt, dass du so ein richtiges, boah, Hektik, boah, hier, da versagen meine Truppen, ich muss sofort da noch eine Einheit hinschicken, dass du so richtig wuselig bist auf der Karte. Also richtig, richtig viel neuer Scheiß kommt da rein.
Ja, was ich mir wünsche, was kommen sollte, wäre endlich mal ein ordentliches Diplomatie-System. Weil das hat mich bisher immer am meisten gestört an Total War, weil Gegner, also deine Verbündeten, meistens nur Idioten, die irgendwas machen. Und deine Gegner konnten mir sowas von extremst ärgern, indem sie dir Bauernhöfe kaputt machen oder Handelsrouten blockieren. Und du warst der Einzige im Bündnis, der überhaupt was dagegen machen konnte. Und ich würde wünschen, dass man echt mal seinen Verbündeten sagen kann, hier, greif mal da drüben an. Oder, Alter, tu mal deine Provinz dicht machen, dass dann nicht immer die Einheiten von denen durchlaufen zu meiner Stadt. Irgendwie sowas. Das hat bei Rise of the Samurai zum Beispiel total gestört. Da ist ja die Eisenbahn eingeführt worden. Und um die Eisenbahn nutzen zu können, muss die von A nach eine komplette Verbindung haben. Das heißt aber auch, du musst von A nach B jede einzelne Provinz besitzen. Und selbst wenn zwischendurch nur eine einzige Provinz von einem Verbündeten nur besetzt ist und der das Eisenbahnnetz nicht ausgebaut hat, kannst du die Eisenbahn nicht benutzen. Das macht irgendwie das ganze Prinzip der Eisenbahn schon wieder total lächerlich, weil es ist ein Verbündeter und du hast in allen anderen Provinzen hast du mehrere 10.000 Geldeinheiten dafür investiert, um diese Eisenbahn nutzen zu können und nur weil der keine 2.000 Einheiten für einen bescheuerten Bahnhof quasi bezahlt und du dem nicht sagen kannst, alter, bau mal einen Bahnhof, kannst du die Eisen nicht nutzen.
Ich weiß, was du meinst. Also, das ist nach wie vor diese Strategie in diesem System, die Diplomatie, fehlen wirklich mehr Möglichkeiten. Das kann echt nicht sein, dass du wirklich vor einer Stadt stehst, mit zwei kompletten Armeen, hey, wirklich ein bisschen die Zähne bewaffnet, das ist dem seine letzte Stadt und du sagst ihm, hey, Kollege, entweder du wirst jetzt mein Protektorat und schwörst dir eine ewige Treue oder ich mach dich alle. Und dann sagt er, nö, mach mich doch alle. Mach doch, komm.
Oder genauso sehen. Geil ist es, die betteln immer um Friedensverträge. Egal was ist, so wie die keine Armee mehr haben, kommen die mit Friedensverträgen an. Aber wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier in der einen Provinz habe ich ziemlich verkackt, ich habe aber im Hinterland noch eine Riesenarmee, Alter, lass mal Frieden schließen. Nö, Will ich nicht. Ist ja, ja nur Frechheit, dass du das noch fragst.
Ja, du musst halt richtig viel klönen, damit er dann sagt, ja, von mir aus, dann machen wir halt mal Frieden.
Ja, ich hab nie Geld. Ich krieg das immer in irgendwelche Gebäude-Upgrades oder so.
Naja. Ja, deswegen sollte man ein bisschen Geld noch hinten ran, falls mal wirklich du in die Verlegenheit kommst. Deswegen immer ein bisschen aufbauen. Dann, aber das geht jetzt ein bisschen zu weit.
Ich biete denen meine Kinder an, also dieses Geiselsystem. Aber die wollen sie auch nicht immer haben.
Ja, wer will denn schon noch?
Zum Beispiel bringst du Leute um rücklings und einen anderen verkaufst du Kinder.
Ja, ich bin schon mal sehr gespannt. Es soll auch jetzt die Möglichkeit sein, dass du nicht wieder wie bei Rome 1 nur mit Rom, mit Karthago und die dritte Fraktion weiß ich schon gerade gar nicht. Ich weiß nur, dass die halt dieses grüne Banner auswählen kannst, sondern dass wirklich alle Völker gleich verfügbar sind. Das heißt, du kannst dann gleich mit den Kelten anfangen, du kannst mit den Galliern anfangen, du kannst mit den Briten praktisch anfangen. Du musst nicht zwingend mit den Römern anfangen. Das finde ich schon mal auch
eine geile Sache. Meinst du echt, die machen das? Oder so wie das bei Shogun? Mit dem bescheuerten DLC, wo du die einzelnen Völker kaufen musstest, um mit denen zu spielen?
Nee, also das wurde schon, ich habe es schon gelesen in einem Interview mit den Entwicklern, habe ich das schon gelesen, dass man jetzt diese Freiheit geben möchte und praktisch die Kernvölker gleich verfügbar machen will. Und dass du auch hier nicht nur Europa und Afrika, also Nordafrika ist, sondern anscheinend, dass du weit bis nach Asien rein kannst, diesmal also Russland bis hin in die Mongolei wahrscheinlich kannst du dieses Mal kämpfen. Also sie machen schon das Gebiet einiges größer und viel mehr Provinzen, weil es halt einfach viel mehr Volksstämme gab damals. Also hast du zwar eine kleinere Welt als bei Empire, aber wiederum eine massige Fläche an Provinzen zum Einnehmen, weil es halt bis halt nach Asien geht und halt alles ziemlich zerstückelt ist. Also hast du immer viel zu tun über die Runden gesehen. Und da bin ich schon ziemlich gespannt, wie das dann aussieht.
Ja, das hat mich an bisher fast allen neuen Teilen ein bisschen gestört. Dieses, ja, kauf dir jetzt den Ico-Ico-Stamm für 12 Euro. Dann denke ich mir, okay, die haben zwei Einheiten, die ein bisschen bessere Moral haben, die ich am Anfang bauen kann, aber ab der und der Ausbaustufe kann ich die Linieninfanterie bauen oder so. Warum sollte ich denn 12 Euro dafür ausgeben? Und also ich hoffe echt, die lassen den DL mal komplett draußen. Sehr schlimme Erfindung gewesen.
Also für das ja. Hier die Einheitenpacks will ich mir gar nicht kaufen. Da hört's bei mir auf.
Also ich hab schon für of the Samurai, für Rise of the Samurai, hab ich mir echt schon gedacht, ihr bastelt jetzt ein bisschen an Kampagne rum. Andere Leute machen das mit einem Mod umsonst und dafür wollt ihr mir jetzt 12 Euro abverlangen. Schon ein bisschen fresh. Kam Fall of the Samurai, wo sie eigentlich Empire einfach genommen haben, da ein paar Einheiten rausgeschnitten, bei Shogun 2 reingefügt. Die Eisenbahn, okay, die ist neu, aber ansonsten alles so wie es ist, ein bisschen abgewandt, die Namen ein bisschen geändert, die Agenten umgemodelt und die Karte ein bisschen größer gemacht. Das haben sie jetzt für 30 Euro dann verkauft. Da finde ich dann auch, jo. Da ist die Geldsau wieder gestorben.
Ja, aber man kann sagen, für Fall of the Samurai, das war echt schon ein ziemlich cooles Pack. Also ich habe sehr gerne und sehr lange habe ich es gespielt und spiele es auch immer mal wieder ganz gerne, weil es halt schon echt fett ist, so vom Gameplay. Aber kommen wir nochmal wieder zurück zu Rome, denn da wird auch nochmal massiv die Grafik aufgebohrt, weil du kannst dich ja erinnern, so ziemlich jede Stadt, in der du kämpfst, wenn du sie einnimmst oder verteidigst, sieht eigentlich immer scheiße aus. Es ist immer derselbe Bunker mit Gräben und überhaupt kein Leben drin, weil überhaupt kein, vielleicht noch ein paar Kerngebäude noch rumstehen,
aber das war's. Bei Rom oder bei Shogun?
Bei Shogun und Empire, da war's ja, du hast ja eigentlich nie wirklich richtiges Leben in der Stadt gehabt. Du hast immer so ein paar lieblose Holzhütten gehabt, die da rumstanden oder halt so ein bisschen was, aber nicht wirklich, wo du sagst, hey, das sieht mal echt fett aus und jetzt ändern sie das wieder. Weil bei Rome 1 hattest du ja auch schon deutlich erkennen können, was für ein Gebäude was ist. Und das machen sie jetzt noch ein bisschen aufwendiger, denn du siehst jetzt wirklich richtige Häuser, richtige Straßenzüge wieder, richtig hübsches Design. Du weißt genau, oh, da ist ein Tempel, wow, da ist die Bogenschutzanlage. Und es passt auch echt mal wie eine Stadt zusammen und sieht nicht einfach nur aus wie zusammengeflicktes Kunstwerk mit einer Mauer drumherum. Und was ich so auf den Screen gesehen habe, sieht einfach schweinegeil aus. Und deswegen denke ich mal, wird das richtig Bock machen, das zu spielen. Wenn du auch wieder so strategisch dann so, boah, wir müssen praktisch die Straße abriegeln, dann kommen die erstmal gar nicht bis nach hinten durch. Dann müssen sie erstmal sich da durchkämpfen, dann kann ich hier einen Hinterhalt legen. Und dieses ganze Taktieren in der Stadt wird dann auch mal richtig gefördert, sage ich mal.
Ja, bisher war es ja so, okay, da geht eine Einheit lang, dann schicke ich da mal zwei hin. Da geht eine Bogenschützeneinheit lang. Jo, Kavallerie, ihr macht das. Wär cool, das mal ändern, dass man wirklich auch durch so Hinterhalte und Straßenblockaden ein bisschen mehr machen könnte, das stimmt schon. Aber ich fänd's auch, wenn wenn man nicht mehr, ja, bei Angriff muss man ja bisher immer zum Kill gehen, also man muss ja den Gegner quasi killen. Aber wenn man Angriffe machen könnte, die einfach nur zum Beispiel die Sabotage von Gebäuden oder so, wenn man das einfach nur machen könnte, das wäre auch mal cool. Weißt du, dass du nicht eine ganze Armee reinschickst, sondern nur so 5 Einheiten, aber dafür auch nicht für zum Mittelpunkt der Stadt vordringst, sondern einfach nur bis zur Bogenschießeinheit, bis zur Bogenschießareal und da alles verwüstest. Weißt du, dass er in der nächsten Zeit keine Bogenschütze mehr machen kann. Der war das ja immer nur der Agent, der das machen muss. Aber ist ja auch nicht so realitätsnah, dass das ein Agent, der dann ein ganzes Gebäude in die Luft jagt. Sondern dass man da einfach mit Einzelheiten so chirurgische Angriffe machen könnte. Das wäre was Feines.
Ja, aber das geht schon ein bisschen gegen das ganze Gesamtkonzept von bisher.
Müsste
mal gucken, wie sich auswirken könnte, wenn, ja, wirklich so Infiltratoren, was da immer so bei den die Ninjas praktisch hier bei Shogun, wenn du so eine Ninja-Einheit hattest, da hätte ich mir das zum Beispiel vorstellen können, dass du die ganze Armee praktisch nur reinschicken kannst und dann machen die Wusel-Wusel und dann ist irgendwas kaputt.
Ja, aber stell dir mal vor, du hast zum Beispiel eine ziemlich große Belagerung und die dauert jetzt halt mal 10 Runden, aber du willst schon früher ans Ziel und dann schickst du einfach eine kleine Einheit vor, die tut dann zum Beispiel die Reserven der Stadt angreifen. Nur die Reserven. Dass die Gegner halt früher ausbrechen müssen. Da muss halt dann auf der anderen Seite natürlich dann auch dafür gesorgt werden, dass man die Stadtwache erweitern kann oder sowas. Klar, das sind alles Balancefragen. Ich meinte ja nur, sowas wäre cool, wenn das wirklich, wenn das umgesetzt werden könnte.
Ja, da wäre es vielleicht fast eher sinnvoller, wenn halt wirklich die Stadt wieder so einen Einzugsbereich hätte, wo halt dann auch Bauernhöfe sind und du machst halt die Bauernhöfe kaputt, dass dann halt echt dir die Nahrungsmittelvorräte von der Stadt halt in die Knie gehen und die müssten dann früher ausfallen. Das wäre zum Beispiel sehr sinnvoll, wenn das mal passieren könnte. Weil ich habe nämlich nie wenn ich einen Angriff mache, dann gehe ich eigentlich nie irgendwelche Höfe oder irgendwelche Werkstätten kaputt machen, sondern ich gehe hin und belagere, damit sie nicht mehr raus können. Und so hätte das mal Sinn, eine kleine Armee dann praktisch auf den Bauernhof zu schicken und eine andere Armee dann praktisch zum Schmied zu schicken, dass dann irgendwie die Stadt Boni verliert. Das wäre vielleicht mal sinnvoll, das mit einzuführen, aber das geht halt schon ziemlich ins Mikromanagement bisher rein.
Naja, Total War Serie ist eine Mikromanagement-Sache.
Ja, das schon. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und bis dahin, Shogun tut noch seine Dienste.
Genau. Haben die eigentlich das Multiplayer-Problem gelöst?
Habe ich bisher noch nicht gelesen, aber ich bin auch ehrlich, ich spiele es nicht im Multiplayer. Ich spiele, wenn dann wirklich nur Weltherrschaft, ja. bis halt nichts mehr steht.
Ja, ich habe das Vanilla-Shogun hatte ich früher im Multiplayer gespielt und da hatten sie halt, das hatten sie von Empire anscheinend geerbt, dass irgendwann nach einer gewissen Zeit so die Spielstände nicht mehr laden. Also Runde 100 oder 102, wo du wirklich schon riesenreich aufgebaut hast mit deinem Kumpel zusammen, dann kam der Moment, wo halt der Spielstand futsch ist. Das hat sehr, sehr viele Leute geärgert.
Ich habe jetzt nur mal eins festgestellt, das war jetzt auch noch beim Empire, dass ich jetzt immer so einzelne Schiffe hatte, wenn ich da eine Armee draufgeladen habe und ich wollte die Armee ausladen, ist das Spiel abgestürzt. Das
ja, so Sachen halt.
Das ist echt sehr ärgerlich.
Ich hatte das auch bei Shogun 2, bei Rise of the Samurai hatte ich ein Problem, bei Fall of the Samurai, und zwar Militär, also ausländische Infanterie, konnte bei einer Belagerung ihre Posten an der Mauer nicht mehr besetzen. So wie ich die von der Mauer weggezogen, konnten die nirgendwo anders mehr hingehen. Irgendwie ein kleiner Bug gewesen. Naja.
Wow.
Genug dann.
Leider. Also abschließend kann man sagen, da spreche ich jetzt mal nicht für mich, sondern auch für den Manuel. Wir freuen uns auf 2013, wir freuen uns auf ROM 2. Yes.
Ja, Mann.
Gut, jetzt haben wir noch letztes Thema, das wir hatten es schon im letzten Podcast, habe ich das schon mit dem Mako schon mal ein bisschen angequatscht. Auf der E3 wurde ja ein Trailer-Video gezeigt zu Watch Dogs und ich habe mir das echt oft angeguckt in letzter Zeit und das Spiel macht mich jetzt auch immer wuschiger, muss ich ehrlich sagen. Wie sieht's mit euch aus? Seid ihr auch schon etwas wuschig, wenn es um Watch Dogs geht?
Ja.
Also Franzi ist wuschig, okay.
Ja.
Ich nicht. Nicht auseinandergesetzt.
Echt?
Worum geht's? Erzähl doch mal.
Ihr habt nichts vom Watch gehört.
Nein. Allein der Mantel, hallo?
Ja, der Mantel.
Der Mantel.
Praktisch hier Agenten, Schleich, Mörder mit Technik-Schnickschnack-Kram-Zeug. Also der Trailer fängt praktisch an, dass du halt wirklich durch eine verregnete Stadt läufst mit so einem Typ. Hast du dein Handy dabei, also dein Hackerwerkzeug ist dein PDA oder halt dein Smartphone und du läufst halt an ein Kino hin, eine Ausstellung rein und schaltest dann erstmal hier das ganze Handynetz dann mit deinem Smartphone aus, um dich da reinzuschleichen. Und dein Auftrag ist dann, einen Kontakt in dem Gebäude zu treffen, der dann praktisch sagt, hey, du sollst den der Typ, der hier die Modenschau oder die Ausstellung hier halt hostet, sollst du umbringen. Und schmuggelt dir halt noch eine Knarre rein und verfolgst den dann und ja, du hast praktisch so ein richtiges Hacker-Schleich-Feeling, noch geiler, als es bisher hat dargestellt werden können.
Also Hitman Beans meet hier den Sam Fisher.
Splinter Cell.
Also mich erinnert es ein bisschen an das, von dem, was ich jetzt gesehen habe.
Ja, das auch. Du hast praktisch so einen richtigen Genre-Mix von Action, von Hitman und von Attentäter-mäßiges, von Technik. Kram aus Deus Ex und halt auch noch ein paar Elemente aus Franzi, sag's mir, was wollte ich gerade noch sagen? Splinter Cell, genau.
Ich freu mich auch, also gerade dieses Hacken, ich habe ja Deus Ex geliebt wie Sau, also die Human Revelation so. Und das Hacken hat mir besonders gemacht und da freue ich mich drauf, weil man das in Watch Dogs halt noch so ein bisschen detaillierter machen kann als sein Handy. Und das gefällt mir echt gut. Und die Grafik sieht super aus.
Boah. Das ist praktisch so, du kannst überhaupt über dein Smartphone, jeder Mensch, der dir über den Weg läuft, kannst du praktisch so einscannen und du erfährst halt wirklich sein ganzes Leben dann über ihn so richtig gläsern. Du siehst dann, okay, die Frau, die war jetzt letzte Woche beim Arzt und hat einen Tripper. Der Typ ist mit seinem Konto absolut im Minus. Der hat 3 Hypotheken auf seinem Haus. Du kannst praktisch jeden, der dir entgegenkommt, abscannen und weißt sofort über den Bescheid und kannst natürlich dann das, was du weißt, gegen ihn verwenden.
Und also ist es Third Person oder Ego-Perspektive?
Also das Video siehst du praktisch nur so Third Person, also du siehst halt ihn von hinten, wie er dann halt, wie der Mantel flattert und wie er nass wird. Im Regen, läufst an die Kreuzung hin, wo der Typ versucht zu fliehen in seinem Auto und du schaltest mal kurz die Ampeln alle auf grün und totaler Massencrash passiert dann auf der Kreuzung und stellst den Typ dann halt praktisch im Auto. Also, Okay. Guckst du mal an, musst eigentlich nur Watchdog E3 Trailer eingeben.
Bin gerade dabei.
Anschauen. 10, 15 Minuten geht das Ding, ist Hammer gemacht und es sieht halt schon echt fett aus, muss ich echt sagen. Ich bin schon echt gespannt.
Bin ich gerade sehr überrascht. Wann soll das kommen?
Oh, 2013, glaube ich.
Ja, 13 wahrscheinlich.
August.
Ja, was kann man noch sagen? Wenn du gerade sagst, Deus Ex, hat mir gerade diese Woche noch einen Hinweis gegeben. Das ist ja jetzt bei Sony, haben sie ja was an ihrem Shop da umgestellt, ne? Kannst du jetzt ja irgendwie für 50 Euro, kriegst du immer top aktuelle Spiele, so 3 Stück, die rotieren immer zum Download angeboten. Musst du nicht für zahlen, kannst praktisch die 3 Spiele runterladen, zocken und dann wechselt das immer so ein bisschen. Und so praktisch so ein Abo für 50 Euro, das ist gerade ziemlich fett, aber nur so am Rande mal. Und Deus Ex war jetzt letzte oder diese Woche im Angebot und also der aktuelle Teil.
Zu Watchdog würde ich genau sagen, weil ich sehe ja jetzt gerade den E3-Trailer. Ein bisschen erinnert es mich auch so vom Look her an Heavy Rain. Ein bisschen zwar angenehmer, ne? Ein bisschen heller, aber irgendwie hat es irgendwie so ein bisschen was auch Bedrückendes, wie er halt so dort mit seinem Mantel rumschreitet.
Ja, die Stimmung ist schon ziemlich, ziemlich gedrückt, kann man sagen. Ja. Das ist aber auch die Umwelt, die das macht.
Cool.
Fügst dich praktisch dadurch in dieses Großstadt-Feeling ein, hey, es ist voll, es ist laut, überall fahren Autos und du willst halt deinen Job zu Ende bringen und musst halt gucken, wie du das praktisch schaffst, da reinzukommen oder den umzusetzen. Ich glaube, da wird es wahrscheinlich auch mehrere Wege dann geben. Leider lässt es der Trailer ja nicht so wirklich erahnen, ob du auch noch Alternativen hast, also zwar dich auf eine andere Art und Weise reinhacken kannst oder irgendwelche Ziele ausschalten kannst, auch auf anderen Wegen, also auch mit dem Snipergewehr, so ganz klassisch, das ist noch völlig offen. Also der Trailer gibt das nicht wirklich her.
Bin gespannt.
Aber so bisher, von der Optik und vom Look, muss ich sagen, macht es mich schon ziemlich an. Bisher. Ja.
Hat auf jeden Fall was.
Aber wo gerade sind bei Sachen in Anmachen, was macht denn euch jetzt in Zukunft so an? Es ist ja, nächsten Monat ist ja schon die Gamescom und da wird ja auch ein bisschen was gezeigt. Was macht Guild euch denn Wars. Jetzt?
Guild Wars 2.
Also ich freue mich echt, ich bin hauptsächlich, ob es jetzt geht, ja.
Und Dota 2. Und das war's.
Vielleicht das Warhammer immer 40 Stunden MMO, aber ansonsten.
Dishonored, da habe ich schon Bock drauf.
Ich sag mal so, ich bin schon mal ziemlich gespannt, ob Guild Wars so fett ist wie schon letztes Jahr, wo ich es mal hab anzocken können. Und eventuell, aber erstmal World of Warcraft, das Addon mal antesten, Myth of Pandaria. Da hat sich erstmal nichts geändert, aber im Moment bin ich gerade ziemlich am Skyrim spielen und bin auch so ein bisschen überlegen, ob ich mir nicht hier das Addon dann noch besorgen soll, weil jetzt gerade. Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß nur, es kommt eins raus.
Ich glaube Oktober aber erst, oder? Kann das sein? Es war doch eine ganze Weile her hin.
Hier ist es gerade relativ wein. Ich habe jetzt erst wieder einen neuen Speicher angefangen bei Skyrim. Ich spiele hier gerade so einen, wie soll man es beschreiben, Assassinen-Magier. Also nur Bogenschütze und Zauber. Das ist gerade irgendwie eine lustige Kombi mal. Wenn ich dir das klassische mit dem Zweihänder hier die Leute kaputt schlagen, sind einfach nur so dreckig, fies und gemein mit dem Bogen und wenn sie in den Nahkampf kommen, dann wegfackeln. Einfach abfackeln.
hier, Deponia kommt der nächste Teil. Da freue ich mich noch drauf.
Ich fand Deponia übelst schwierig übrigens.
Was?
Ich fand Deponia, ja, ich müsste mehr Puzzlespiele spielen, glaube ich. Um mich mehr darauf einzustellen. Ja, ich habe das ewig nicht mehr gespielt, so ein Stil, und dann war das echt kompliziert stellenweise dann. Und dann denkst du dir, wenn du es dann gelöst hast, denkst du dir so, Alter, bist du doof.
Genau. Schon ein paar sehr knackige Rätsel gewesen.
Ja, aber es ist echt cool, also da werde ich auch gern wieder das Geld in die Hand nehmen und den nächsten Teil kaufen.
Ja, also da freue ich mich super drauf. Echt, dass überhaupt den Witz wieder so einfangen können. Beim ersten.
Bestimmt. Okay, wenn du die ganze Geschichte geschrieben hast, praktisch, und trennst es dann locker cutten, dann haben sie bestimmt da genug Lustiges drin.
Ja, es hieß ja mal nur Teil 2 spielen können, ohne Teil 1 gespielt zu haben. Daher,
Eine neue Geschichte. Die
Anspielung auf Teil 1 ist schon witziger.
Wird es bestimmt geben. Denke ich schon.
Gut, ja, haben wir auch unsere ganzen Themen für heute durch, ne?
Ja.
Jo, dann bleibt mir nicht mehr viel übrig, mich zu bedanken bei meinen Mitkollegen. Vielen, vielen Dank, liebe Franzi.
Dankeschön, ich gerne.
Und lieber Gabriel.
Bitte, bitte.
Und der liebe Manuel, vielen Dank.
Ja.
Jo, dann mich noch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und wünsche euch noch einen netten Resttag, Restwoche, Restmonat, wann immer ihr unseren Podcast hört. Und man hört sich demnächst bestimmt wieder. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Tschüss.